Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir sind in Folge 39 des Podcastes und Folge, ich glaube, 9 von Dracula. Und das ist die vorletzte Folge, in der wir uns mit Dracula beschäftigen. Und zwar haben wir gelesen Kapitel 24 und 25. Und wenn dies die vorletzte Folge ist, dann ist nächstes Mal die letzte Folge. Und damit schließen wir dann auch Dracula ab und haben am Ende im Grunde alles gesagt. Ich greife jetzt ein bisschen vor, natürlich. Aber bevor wir uns heute nochmal ausgiebig mit 24 und 25 beschäftigen, Lukas, hol uns doch nochmal rein. Was lesen wir? Wo sind wir? Was ist bis jetzt passiert?
Ja, das meiste ist ja schon gesagt. Kapitel 24 bis 25. In unserer Version im Fischer Verlag sind das die Seiten 409 bis 445. Und ich werde euch nochmal ein vorletztes Mal zu Dracula einen kleinen Recap geben, indem ich euch nochmal so ein bisschen erzähle, was seit Anbeginn dieses Romans passiert ist, wie er überhaupt strukturiert ist und wo wir uns jetzt befinden, an welcher Stelle, bevor Olli euch die Handlung der Kapitel 24 bis 25 schildern wird, die wir jetzt gelesen haben für diese Episode. Also, Bram Stokers Dracula, das ist ein Roman, der seine Handlung als Briefroman erzählt. Ein Briefroman, der Tagebücher, Briefe und Zeitungsberichte miteinander verknüpft. Zunächst steht Jonathan Harker im Mittelpunkt, ein junger Rechtsanwalt, der in das abgelegene Schloss des Grafen Dracula reist, um ihm ein Anwesen in London zu verkaufen. Was als berufliche Reise beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum. Harker wird zum Gefangenen, während Dracula selbst seine Überfahrt nach England vorbereitet. Mit dem Ortswechsel nach London rückt die Perspektive auf Mina Murray, Harkers Verlobte, und ihre Freundin Lucy Westenra. Parallel dazu eröffnet sich ein Blick in die psychiatrische Klinik des Dr. John Seward, dessen Patient Renfield durch sein verstörendes Verhalten eine geheimnisvolle Verbindung zum Grafen andeutet. Als Mina Lucy im Küstenort Whitby besucht, kippt die idyllische Atmosphäre. Ein unbemanntes Schiff wird an Land gespült und Lucy beginnt nachts wie besessen umherzuwandern. Auf einem Friedhof beobachtet Mina eine unheimliche Gestalt über ihr, von welcher Lucy gebissen wird und daraufhin erkrankt. Dr. Seward holt schließlich Professor Van Helsing aus Amsterdam, der rasch erkennt, dass Lucys Leiden medizinisch nicht erklärbar ist. Trotz aller Maßnahmen stirbt sie, nur um bald als blutige Dame wiederzukehren. Van Helsing und seine Verbündeten, namentlich John Seward, Quincy Morris, Lucys Verlobter Arthur Holmwood sowie der inzwischen geflüchtete Jonathan Harker, vernichten die Vampirin und befreien sie aus ihrem untoten Dasein. Gemeinsam macht sich die Gruppe daran, Dracula in London aufzuspüren. Ein erster Versuch, eines seiner Verstecke auszuräumen, bleibt erfolglos. Währenddessen wird Mina zum Ziel des Grafen und zeigt in der Folge zunehmend dieselben Symptome wie einst Lucy. Jonathan entdeckt schließlich ein weiteres mögliches Versteck des Vampirs in der Stadt. Die Gruppe macht sich also auf, den Grafen zu ertappen. Durch einen Trick gelangen sie in sein Anwesen und konfrontieren die blutrünstige Gestalt, welche aber durch ein Fenster entfliehen kann. War also alles hoffnungslos? Wie soll die Gruppe den Grafen nun jemals finden? Zum Glück gibt es nach wie vor Mina, die durch den Biss des Vampirs eine Art telepathische Verbindung zu jenem aufgebaut zu haben scheint. Sie spürt das Klatschen von Wasser und rhythmische Wellenbewegungen. Die Sache ist klar. Dracula befindet sich auf einem Schiff und bereitet seine Flucht aus London vor.
Dracula ist verschwunden. Er hat sich mit seiner letzten verbliebenen Kiste voll transsilvanischer Erde an Bord eines Schiffes begeben und ist nun auf dem Weg zurück in seine Heimat. Durch geschickte Recherchen, Bestechungen und den Einsatz ihrer Kontakte findet die Gruppe heraus, dass der Graf in großer Eile aufgebrochen ist. Er hat, untypisch für sein sonst so kontrolliertes Verhalten, mit Geld nur so um sich geworfen und mehrere hastige Besorgungen erledigt. Um dafür Zeit zu gewinnen, legte er eine dichte Nebelbank über die Tscharina Katharina, das Schiff, mit dem er reist, und verzögerte so das Auslaufen. Gemeinsam beschließt die Gruppe, Dracula auf dem Landweg zu verfolgen. Wenn sie schneller reisen, könnten sie vor ihm in Transsilvanien eintreffen und ihn dort abfangen. In ihrem Vorhaben sehen sie nicht nur die Möglichkeit, Mina zu retten, sondern auch ihre moralische und göttliche Pflicht, andere vor demselben Leid zu bewahren, das Lucy und Mina widerfahren ist. Doch während sie sich sammeln und ihren Plan formen, beobachten Dr. Seward und Van Helsing eine zunehmend bedrückende Veränderung an Mina. Ihr Blick ist härter geworden, ihr Verhalten entschlossener, ihre Zähne scheinen schärfer. Die Spuren von Draculas Einfluss zeigen sich unübersehbar. Gerade deshalb hält die Gruppe zusammen und entschließt sich, die Reise in den Osten gemeinsam anzutreten. Sie wollen Mina schützen, auch indem sie ihr die Einzelheiten des Plans verschweigen. Doch Mina stellt ihrerseits eine klare Bedingung. Sollte sie sich zu stark verändern, müssen sie bereit sein, sie zu töten. Erst dann willigt sie ein, ihre Reise fortzusetzen. Die Gruppe reist zunächst nach Paris und von dort weiter mit dem Orient Express nach Varna in Bulgarien, dem Hafen, an dem die Tsarina Katharina erwartet wird. Dort bleiben ihnen rund 2 Wochen Vorbereitungszeit, die sie nutzen, um mit Hilfe von Arthurs Beziehungen zum Vizekonsul und mit weiteren Bestechungsgeldern Informationen zu sammeln. Van Helsing hypnotisiert Mina täglich, um über die psychischen Verbindungen zwischen ihr und Dracula Einblick in dessen Zustand und Standort zu gewinnen. Doch schließlich erfahren sie aus dem Konsulat, dass Dracula nicht nach Varna gefahren ist, sondern nach Galaz in Rumänien. Offenbar hat er bemerkt, dass man ihm auflauert und seine Route geändert. Zudem kappt er die Verbindung zu Mina vollständig, wohl in der Hoffnung, die Gruppe so zu verwirren und sie an seiner Spur vorbeizuführen. Trotzdem hält die Gruppe an ihrem Ziel fest und lässt sich nicht aufhalten. Sie bereiten sich entschlossen auf eine Weiterreise nach Galaz vor, um Dracula dort endlich zu stellen. Und damit öffnen wir die Runde für alles, was uns aufgefallen ist, alle Themen, alle Motive. Hau raus, Lukas.
Erste Frage, die wir beide wahrscheinlich nicht beantworten können. Galaz oder Galaz? Weil ich habe es als Galaz gelesen.
So, im Hörbuch war es Galaz.
Ah, okay, hast du im Hörbuch gehört. Okay.
Also ich habe es auch im Hörbuch gehört, ja.
Ah, okay, ja. Da war ich mir nicht sicher, weil ich das die ganze Zeit mit so osteuropäischen Sprachen und so weiter, war ich irgendwie bei einem Sch irgendwie laut am Ende. Aber ich bin auch kein Experte dafür.
Also bei diesem Schiff, haben sie es, glaube ich, Tsarina Katharina genannt, also im Hörbuch zumindest.
Ah, ja.
Also ob es jetzt Tsarina oder Tsarina ist, das weiß ich jetzt nicht, deswegen.
Ja, okay.
Gut, ja, das ist halt CZ geschrieben.
Ja, ja, klar. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Wie fandest du das so generell, was wir gelesen haben? Oder was hast du für einen Eindruck, was diese 2 Kapitel vielleicht für eine Funktion hatten innerhalb dessen, was wir jetzt hier als Roman vor uns liegen haben?
Bevor ich jetzt irgendwie inhaltlich eingehe, muss ich mal so eine kleine Performance-Kritik machen an das Buch selber. Aha. Denn meine Kapitel waren durchtränkt mit Fehlern. Mhm. Und damit meine ich nicht nur so ein paar kleine, da ist ein Buchstabe zu viel oder zu wenig, Rechtschreibfehler, waren ganz viele dabei, unter anderem Vampir mit PH zwischendurch geschrieben, sondern das Kapitel eine falsche Bezeichnung hatten. Ich habe dich ja angerufen und mal nachgefragt und ich habe auch in dem Hörbuch, deswegen habe ich das Hörbuch nochmal durch, also diesen Part im Hörbuch nochmal gehört, um das zu vergleichen. Und tatsächlich gibt es ein Kapitel, das ist betitelt bei mir in der dritten Auflage, glaube ich, mit Jonathan Harker und ich habe mich so gewundert, dass das inhaltlich nicht aufgeht. Mhm. Und tatsächlich ist das eigentlich Mina Harkers Kapitel und es wurde einfach falsch beschrieben. Mhm. Und später geht es noch darum, dass in einem Teil von, der lief unter Dr. Seward's Tagebuch, der beschreibt so ein bisschen und er ist gerade mit Van Helsing unterwegs und Van Helsing spricht in meiner Version Seward die ganze Zeit mit Freund Jonathan an. Ja, Freund Jonathan und Freund Mina, obwohl Jonathan vorher einen Auftrag bekommen hat und weg ist im Grunde. Und ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, das wäre jetzt wieder sowas wie diese Godalming-Nummer, dass man denkt, okay, John ist die Kurzform von Jonathan, okay, dann sagt er in dem Fall Jonathan und irgendwie aus dieser Zeit wissen alle, dass das so gemeint ist. Nee, ist es nicht. Ich habe im Hörbuch gehört, der sagt einfach Freund John.
Ach ja, guck mal.
Und bei mir ist es Freund Jonathan. Und es ergibt alles gar keinen Sinn.
Jonathan, ja. John.
Und dieses dieses Unwissen darüber ist, wenn ich jetzt etwas sofort nicht verstehe, liegt das jetzt daran, weil das jetzt einfach irgendwie nicht ersichtlich ist oder weil es wirklich ein Fehler ist? Mhm. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Und das fand ich irgendwie, ja, hat es ein bisschen getrübt, den Lesespaß, muss ich sagen.
Du hast schon gesagt, wir hatten ja darüber gesprochen und bei mir sind zumindest diese Fehler nicht drin. Mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass Vampir mal mit PH geschrieben worden wäre zwischendrin. Von daher hast du vielleicht die super duper fehlerbehaftete Version, die irgendwann mal für 1 Million Euro, keine Ahnung, dann über die Ladentheke gehen
könnte. Stell dir mal vor.
Das ist doch bei Münzen so, ne? Dass es bei bestimmten Münzen so gewisse Fehler gibt in den Prägungen und die werden dann irgendwie für 5000 Euro oder sowas verkauft.
Oder die Happy Hippos. Aus dem Ü-Ei.
Was, echt? Das gibt's auch, ja. Das
naja, wenn da du besondere, wenn da irgendein kleiner Malfehler ist, diese Nilpferde sind das, glaube ich, gewesen. Okay, gut, vielleicht habe ich ja jetzt, bin ich ja jetzt reich und weiß es nur noch nicht, aber auf jeden Fall hat's mich genervt.
Ja.
Ja, weil im Grunde muss man sich ja darauf verlassen, dass das, was da steht, auch das ist, was es ist. So, ja. Aber das war es ja dann im Grunde nicht.
Ja. Ich habe ja dann auch gesagt, es wäre super witzig gewesen, weil normalerweise bin ich ja derjenige, der mit diesen mega abgespaceden Metatheorien ankommt. Wenn du dann gesagt hättest, ja, also Jonathan, der spricht da irgendwie mit sich selber, der scheint jetzt irgendwie verrückt zu werden. Das ist ja total brillant geschrieben.
Jonathan und Mina sind eine Person.
Ja, zum Beispiel, genau, ja, richtig. So Fight Club-mäßig, genau.
Ja.
Ja. Beziehungsweise, Ich bin mir selbst gar nicht sicher. Ich meine, solche groben Fehler wären dann mir wahrscheinlich auch irgendwie aufgefallen. Aber ich habe dann währenddessen so ein bisschen das Gefühl, oder wir haben ja auch schon ein bisschen herausgearbeitet, dass generell jetzt diese verschiedenen Briefe, natürlich spiegelt das noch unterschiedliche Perspektiven wider, jeweils wer welchen Brief, wer welchen Tagebucheintrag und so weiter schreibt. Aber dennoch hat man ja manchmal das Gefühl, dass trotzdem über diese, und gerade weil alle Figuren eigentlich so alles voneinander wissen und ja auch von Mina diese ganzen Manuskripte angefertigt wurden und so weiter und so fort, alle auf dem gleichen Wissensstand sind, hat man ja trotzdem das Gefühl, dass es so ein, dass das so ein Trick ist jetzt mittlerweile, diese unterschiedlichen Tagebucheinträge eigentlich trotzdem dazu zu verwenden, eine kontinuierliche Geschichte zu erzählen, die gar nicht so wahnsinnig stark mit einer bestimmten Perspektive verknüpft ist. Mhm. Ne?
Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Und trotzdem, also für mich ist das nicht so einerlei, weil wenn Dr. Seward dasteht und die darüber reden, wer wann wohin geht, dann brauche ich das irgendwie zum Verorten. Also ich habe dieses Thema Verorten in diesem Buch, also das habe ich ja häufiger gesagt, dass es mir manchmal schwerfällt, mir vorzustellen, wer ist denn jetzt wo? Wie sieht es denn jetzt aus dort? Und ich brauche das, ja. Es ist ein Unterschied. Unterhält sich jetzt ein Seward mit einem Van Helsing, was wahrscheinlicher ist, weil das offensichtlich
oft vorkommt, ja,
das kommt halt häufiger vor. Jonathan hat im Grunde, der kriegt etwas gesagt.
Ja.
Und Arthur und Quincy sind im Grunde stumm.
Stimmt, ja.
Ja. Aber ich mag das gerne zu sagen, okay, die sind jetzt weg, alles klar, die sind jetzt im Grunde von der Bühne runter, von der imaginären, jetzt stehen nur noch Van Helsing und die da. Und die unterhalten sich ja auch immer über irgendwen aus der Gruppe. Weißt du? Also ist mir das schon irgendwie wichtig, dass ich weiß, wer da jetzt gerade spricht. So, das, ich weiß aber, was du meinst. Im Grunde, es gibt jetzt keinen, wie am Anfang oder in dieser ersten Hälfte, kein Wissenspuzzle mehr.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, Van Helsing weiß irgendwie ein bisschen was, dann hat Seward was rausgefunden, Mina hat wieder was anderes rausgefunden. Das Thema, mit dem wir bringen alles zusammen, ist ja durch.
Ja, absolut. Also wir hatten, genau, wie du schon gesagt hast, gerade am Anfang war das ja der große Punkt, den wir da hatten, dass wir durch Jonathans Augen im Schloss ja schon wussten, okay, das ist ein Vampir und wir haben diese ganzen Fähigkeiten schon einmal präsentiert bekommen von Dracula und dann werden auf einmal diese Menschen in Whitby damit konfrontiert und dadurch entsteht ja dieses Suspense-Moment mehr oder weniger, ne? Dass wir wissen, dieser Dracula ist wahrscheinlich dann dort und ist für diese ganzen Begebenheiten verantwortlich, aber die Figuren selber wissen halt gar nichts damit anzufangen und versuchen sich das teilweise auch noch auf einer logisch-rationalen Ebene irgendwie zu erklären, ne, dass diese ganzen Sachen, also, ne, zum Beispiel der Biss an Lucy wurde erstmal für einen Biss von einem Tier gehalten, zum Beispiel, ne, und so. Und solche Geschichten, genau.
Ja. Also, wir steigen mal ein.
Ja.
Das Erste, was auffällt, ist, wir haben das erste Mal, glaube ich, neben einem kleinen Zettel, einem kleinen Notizzettel damals irgendwann an Mina, haben wir jetzt eine Phonographenaufzeichnung von the one and only Dr. Van Helsing, der im Grunde jetzt mal eine Stimme bekommen hat, ja, die er ja, streng väterlich ist, die im Grunde Jonathan sagt, du bleibst jetzt bitte zu Hause, achtest auf deine Frau, das ist jetzt die heilige, deine heilige Pflicht, während wir anderen im Grunde losziehen und da war der Plan nach, also dem Schiff hinterher zu reisen.
Ja.
So. Und ich dachte in dem Moment schon, da sind die schon weg. Aber die sind ja noch gar nicht weg. Da gab es ja später noch die ganze Diskussion, auch das habe ich irgendwie dann durch missverstanden. Dachte, also, ja.
Ja.
So.
Ja, ich habe mir dazu keinerlei Notizen gemacht, weil ich fand, wie du auch, sehr, sehr spannend, dass wir zum ersten Mal diese Stimme von Van Helsing mal zu hören bekommen. Aber wie du sagst, seine Äußerung an sich inhaltlich war ja relativ profan jetzt im Großen und Ganzen. Ne? Also Jonathan bleibt zu Hause und so, viel mehr wird ja eigentlich nicht gesagt. Aber ich fand es trotzdem, ich habe mir jetzt dementsprechend noch keine Beispiele leider rausgeschrieben, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die Sprache durchaus ein bisschen poetischer, ein bisschen gewählter fand im Vergleich zu anderen Leuten irgendwie. Weißt du, also die Satzkonstruktionen waren so ein bisschen komplexer gefühlt. Also man hat wirklich gemerkt, okay, hier spricht tatsächlich eine andere Person als das, was wir bisher so zu lesen bekommen haben. So, ne? Und da wird Van Helsing zumindest schon mal so ein bisschen reingeführt. Keine Ahnung, ob es später nochmal eine Rolle spielt, ob wir später nochmal irgendwas von ihm bekommen, so im Großen und Ganzen. Aber auf jeden Fall war das auch irgendwie ein bisschen irritierend, dass man so eine kleine Aufnahme von ihm eigentlich nur bekommt. Ne? Also irgendwie, wir hatten ja bisher eigentlich nur seine Gedankengänge durch die Blicke von Jonathan meinetwegen, von Mina, von Dr. Stewart hauptsächlich eben bekommen.
In den Gesprächen, ne?
Genau, haben seine Gespräche wiedergegeben bekommen ja im Endeffekt, ne? Mhm. Aber so richtig in seine Gedanken mal irgendwie reingehört oder sowas, das haben wir ja überhaupt nicht mehr. Im Prinzip wissen wir, ist das ja immer noch so eine Art Projektionsfläche, von der wir nicht so richtig wissen, also wir wissen schon ungefähr, wie wir ihn einordnen können und so, dass das wahrscheinlich jemand im Dienste des Guten ist, um das mal so zu sagen, ne, in dieser moralischen Bewertung. Aber was dort drin so richtig vorgeht, wissen wir ja nicht so richtig. Er hat ja auch sein Wissen immer sehr spärlich immer nur geteilt, so stückweise und so, ne? Und das hat es ja für uns als Zuschauer oder als Leser, die jetzt, oder sagen wir es mal so, für Leser in der damaligen Zeit, 1897, die noch nicht wussten, was ein Vampir ist, hat es das relativ schwer gemacht zu antizipieren, was ein Vampir jetzt im Großen und Ganzen ist. Mhm. Wir aus einer heutigen Perspektive haben schon so eine gewisse Vorstellung, mit der wir in diesen Roman reingehen und für uns ist das leichter, das alles zu antizipieren, was denn im Endeffekt auch kommen könnte. Mhm. Aber für die Leser der damaligen Zeit muss das ein Stück weit, die müssen sich so ein bisschen gefühlt haben, wie die Figuren eigentlich in dieser Geschichte. Ne? Also so tröpfchenweise bekommt man diese ganzen Geschichten oder ganzen Fähigkeiten und diese historischen Hintergründe und so mal mitgeliefert, ohne sich so ein richtig kongruentes, vollständiges Bild machen zu können eigentlich.
Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass diese ganzen Tagebucheinträge hier sind ja, also die werden ja gesammelt. Ne? Da sind die ja mittlerweile schon so weit, dass die sagen, gut, ich schreibe es halt rein oder lies es halt nach. Das sagt dann Van Helsing später nochmal zu Mina oder sowas. Das erzähle ich dir jetzt nicht nochmal in aller Ausführlichkeit. Ja. Lies halt nochmal nach. Ja, so. Also es wird irgendwie schon so angelegt, dass das irgendwie wichtig ist für die Mission, für die Quest, Dracula zu besiegen. So. Dann ist ja, also hat ja Van Helsing im Grunde keinen, liefert er ja keinen Beitrag dazu. Zu diesem Ding jetzt hier, zu diesem Buch, weißt du, um das irgendwie anzufüttern und irgendwie Informationen zusammenzukriegen oder sowas. Er ordnet das nicht ein, seine Gedanken nicht oder der ordnet die Gedanken von Mina oder die Erfahrungen von Jonathan nicht ein. Das ist ja, das machen die ja selber, ne? Und dann ist es ja auch, momentan sind es ja nur zwei, im Grunde Dr. Stewart und Jonathan, weil Van Helsing liefert nichts. Und gut, Mina vielleicht ein bisschen. Ja. So. Aber Arthur, schreibt ihr kein Tagebuch oder wird gesagt, nö, Arthur, das kommt doch nicht rein.
Bis auf so ein paar Kurzbriefe haben wir von ihm nichts bekommen. Ne?
Schon
so
länger nichts mehr.
Schon länger nichts mehr, ja.
Also im Grunde nach dem Tod von Lucy schon nicht mehr.
Hatten wir mal einen Tagebucheintrag von ihm? Bestimmt, ja, als wir Lucy gerade in diesen ganzen
Sterbensachen.
Ich glaube,
ganz am Anfang
so,
hatten wir auf jeden Fall welche.
Ja, ja.
Und von Quincy ja gar nicht.
Stimmt.
Da ist natürlich die Frage, schreiben die grundsätzlich kein Tagebuch? Ja, oder schreiben sie es, aber behalten es eher für sich oder es wird halt, weil es nicht wichtig für die Mission ist, nicht mit reingepackt.
Ja, also zumindest im Fall von Quincy könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch eine bewusste Entscheidung ist, ne, weil das ist ja, er repräsentiert ja hier in diesem Roman durchaus was, ne, also den Amerikaner, Amerika so ein bisschen, ne?
Der Großwildjäger.
Und ja, genau. Und das hat ja, zumindest wenn man so ein bisschen in diesen Stereotypen denkt, ist das jetzt nicht unbedingt der große Poet, der jetzt Tagebuch schreibt, sondern das ist eher so der handelnde Kerl und sowas, ne? Was man ja auch an seinen Handlungen so ein bisschen ablesen kann, ne? Also in einer der letzten Episoden hatte die Gruppe sich gerade in einem Haus beraten und dann fliegt da draußen eine Fledermaus rum und er holt sofort sein Gewehr raus und feuert da drauf, ne? Also,
stimmt. Und hier war es ja so, dass sie, als sie sich reisebereit gemacht haben, dass er sich sehr für die Winchester ausgesprochen
hat. Richtig,
genau. Denn Arthur, weißt du noch damals, als die, was wer auch immer hinter denen hinterher war, die Winchester, die hat uns geholfen.
Ja, ganz genau, richtig, ja. Das ist, und von Helsing hält das ja auch für eine gute Idee, ne? Also der, das fand ich auch ganz lustig, wie er das kommentiert hat.
Ja.
Kommen wir mal gleich, wir können ja gleich mal bei den Winchester-Büchsen bleiben, so ein bisschen.
Bitte.
Weil wir haben ja jetzt im Prinzip eine Gruppe, die relativ gut vorbereitet ist so im Großen und Ganzen. Mhm. Die wissen ungefähr, wo sie lang müssen. Wir wissen, okay, sie haben so ein bisschen Probleme, Dracula jetzt zu finden im Rahmen dieser zwei Kapitel. Also gerade, weil er ja durch dieses Medium Mina auch so ein bisschen mitbekommen scheint, was sie so planen, wo sie lang wollen und weicht denen ja mehr oder weniger aus. Das ist ja die ganz starke Lesart, die da drin steckt, ne? Dass er extra nicht diesen einen Hafen in Varna angereist ist, weil er wusste, dass die Gruppe dort auf ihn wartet.
So. Genau.
Und das ist aber so ein bisschen, schien mir so während des Lesens, das Einzige, was die Gruppe so wirklich davon abhält, die ganze Geschichte jetzt zu Ende zu bringen. Weil bei mir ist die ganze Zeit der Gedanke drin gewesen, wenn die Dracula zu fassen kriegen, dann ist das Ding eigentlich auch over. Weil sie wissen einigermaßen, wie sie ihm beikommen, durch verschiedene Insignien.
Die wissen ganz genau, wie sie ihm beikommen.
Ja.
Also der Plan ist ja schon im Grunde, also die haben den ja so beschrieben, dass man sich schon vorstellen kann, wie es passiert.
Ja, genau. Ja, es gibt Kreuze, es gibt Knoblauch, es gibt diese Obladen, die Van Helsing dabei hat, die Zweige, genau, richtig. Jetzt
Kopf ab.
Kopf ab. Jetzt hat Quincy auch noch Winchesters besorgt, sozusagen, oder will die besorgen.
Die haben den Schiffskapitän so weit bestochen, dass der sagt, alles klar, hier bin ich, ihr dürft an die Kiste ran.
Ja, genau, richtig, ja. Es ist eigentlich ganz einfach. Und dazu kommt noch, dass Dracula in zumindest dieser einen Passage, die du auch angedeutet hast, aus der du so ein bisschen indirekt zitiert hast, sag ich mal so, auch so ein bisschen als hektisch und so ein bisschen unsouverän dargestellt wird. Ne? Also ich habe mir die Passage rausgeschrieben, er sei ganz in Schwarz gekleidet gewesen, habe aber einen unmodernen Strohhut getragen, was mich auch schon so ein bisschen irritiert hatte, gesagt, der gar nicht zu seinem sonstigen Aussehen passte. Siehst du, das wird sogar kommentiert. Er warf mit dem Geld nur so herum, um möglichst rasch in Erfahrung zu bringen, welches Schiff in das Schwarze Meer ging und wohin. Vielmehr bekommen wir von Dracula hier gar nicht zu hören, was seine Handlung und sein Aussehen und so weiter angeht und so. Ne? Also es wirkt schon sehr unsouverän, es wirkt alles so ein bisschen, okay, er hat sich einen Strohhut aufgesetzt, man weiß nicht so richtig warum, es passt nicht so richtig zum Rest der Kleidung so. Ne? Also es hat irgendwie was von, ich werf mal alles zusammen, was ich hier irgendwie so finde und versuche irgendwie wegzukommen einfach. Es hat was von einem, irgendwie was von einem angeschossenen Tier auch. Es gibt ja immer diese Tiermetaphern und so weiter und so fort. Und passt natürlich auch wunderbar in das rein, was Van Helsing gesagt hat, dass er ja im Prinzip dieses kindliche Gehirn auch hat. Ne? Also dieses, damit meint er ja dieses, er kann zwar im Rahmen dessen, wie er zu seinem Ziel kommt, denken und kann das auch gut erreichen, aber er kann darüber hinaus nicht wirklich denken. Er sieht nicht das große Ganze, er handelt im Prinzip instinktiv, wenn man so will, ne?
Ja.
Und das scheint hier irgendwie dargestellt zu werden.
Und es passt ja lückenlos dazu, denn in den letzten Kapiteln hatten wir ja bei dem letzten Aufeinandertreffen von der Gruppe mit Dracula, da ist es ja so, dass Dracula aus diesem, die waren in dem Haus da drinne, Dracula ist aus dem Fenster rausgesprungen, hat große Töne aus der Ferne gespuckt und hat aber da sein Kleingeld noch eingesammelt. Weißt du? Also der war ja selbst da schon, okay, ich muss jetzt hier irgendwie, greift jetzt irgendwie rein und ich stelle mir vor, da liegen noch ein paar Münzen rum, ist auch egal. Der packt sich jetzt halt irgendwas und zieht los und rennt im Grunde mit der erstbesten Verkleidung, die er so kriegt, auf dem Kopf dahin und sagt, ich muss da mit, ich habe einen Platz, hier ist das Geld, ihr bleibt noch hier ist die Kiste, weißt du so. Also
ich suche eine Strohhutbande, die mich begleitet, um den großen Schatz zu finden. Ja.
Also eine One-Piece-Anspielung?
Ja, genau, okay. Obwohl ich nicht so viel davon, ich kenne da nicht so viel. Also falls hier One-Piece-Fans zuhören, tut mir leid an der Stelle.
Ich kenne es gar nicht, gut.
Ja. Das fand ich ziemlich spannend, weil wir gerade vorher diese große mythische Überhöhung eigentlich von Dracula haben. Das sagt uns, glaube ich, Van Helsing an mehreren Stellen. Also wir haben so eine mythische Überhöhung von Draculas Kräften und von seinen Charaktereigenschaften. Auch da habe ich eine Passage, aber du wolltest was sagen.
Ja. Ich finde, wir haben die ganze Zeit eine überhöhte, also eine überhöhte mythologische Beschreibung von Dracula. Und nicht nur durch Van Helsing, sondern auch durch Mina selber, ja, die dann das trotzdem so hochhält, weil er was ganz Besonderes ist, aber trotzdem sich verhält wie ein Reh auf der Flucht.
Ja, ja, genau, richtig, ja. Ich lese das mal vor, was ich hier rausgeschrieben habe. Schon das Land, in dem dieser Untote seit Jahrhunderten gelebt hat, ist voll von geologischen und chemischen Wunden. Es gibt tiefe Höhlen und Riffe, die sich unendlich weit in das Innere der Erde erstrecken. Es gab dort Vulkane, deren Krater noch heute Wasser von besonderer Beschaffenheit ausstrahlen und Gase, die töten oder heilen. Zweifellos sind einige dieser Kombinationen geheimer Kräfte magnetischer oder elektrischer Natur und wirken eigenartig auf das animalische Leben ein, und auch in ihm scheinen Kräfte solcher Art zu wirken. In einer rauen kriegerischen Zeit war er wegen seiner eisernen Nerven, seiner Klugheit und seiner Tapferkeit vor allem berühmt. In ihm haben einige vitale Prinzipien in unfassbarer Weise ihre höchste Vollendung erlangt, und ebenso wie sein Körper stark bleibt, wächst und gedeiht, so wächst auch sein Gehirn. Neben all diesen gehen die dämonischen Kräfte einher, über die er verfügt. Also mit so Naturkräften wird das assoziiert sogar, ne? Als ob so die Kraft von Generationen der Erdentwicklung sozusagen in ihm stecken, ne? Und dann noch dieses Dämonische, dieses Teuflische, was dort reingelegt wird, ne? Also was total Krasses, fast Unvorstellbares gefühlt. Und dann hört man, ja, der Typ ist da in einem Strohhut irgendwie aufs Schiff gelaufen. Und das ist so ein wahnsinniger Kontrast irgendwie, ne? Das
ist, ja, und ja. Es ist ja auch wieder so eine recht wissenschaftliche Erklärung für das, was Dracula dann am Ende ist. Ja, er ist ja nicht der Dämon, der aus der Hölle hervorgestiegen ist, sondern der ist halt in einer Umgebung groß geworden und hat gelebt in einer Umgebung, die durch Magma, Vulkane, Elektrizität, ja. Kram, so irgendwie alles, was so aus der Erde kommt, irgendwie gespeist wurde. Und dann hat er die Tiere gegessen, die in dem Wald gelebt haben, der über einer Höhlenöffnung gelegen hat. So, die ja. Nummer, ja? So, ja. Also im Grunde konnte der nicht anders. Und das ist so die Zeichen stehen gut, dass es Dracula war. Also, ne? Und es wurde dann auch gesagt, dass er im Grunde, dass ihn das so ein Stück weit besonders macht, weil ein anderer Vampir, der hätte London im Grunde nicht überlebt. Oder wäre vielleicht auch gar nicht erst hingekommen. Das weiß man alles nicht so richtig. Allein dieses Vorhaben von Transsilvanien in seinem Schloss da in der Einsamkeit da nach London zu ziehen und dort irgendwie zu bleiben und eine Weile zu überleben und dann noch zu fliehen, wenn es gefährlich wird, das macht schon jemanden Besonderes aus. Ne? Und dazu kommt ja noch, dass Mina sagt, dass er zwar einen unausgebildeten Verstand hat, er aus den Erfahrungen lernt und irgendwie das so macht, wie er damals als Kriegsherr war. Also er fällt in ein Land ein und wenn er merkt, okay, er verliert jetzt, dann zieht er sich zurück, bereitet sich besser vor, fällt wieder ein und dann gewinnt er. Ja, also dieses, okay, dann probier ich es nochmal und dann probier ich es nochmal und dann probier ich es nochmal. So lange, bis es klappt, und im Grunde würde er es auch so mit London tun.
Genau.
Ja.
Das wird hier verglichen mit dem Überschreiten der türkischen Grenze zu seinen Lebzeiten damals noch, ne?
Ja.
Also auch dieser Wiederholungszwang, der dort drin steckt. Also es wird einmal nicht funktionieren, dann klappt es beim nächsten Mal, und dann ist das natürlich die ganz starke Assoziation auch, dass genau das, wie du schon gesagt hast, mit London auch passieren wird. Das heißt, es gibt auch so einen gewissen Zwang, ihn jetzt zu verfolgen und endgültig zu vernichten, sonst wird das auf ewig weitergehen sozusagen, ne? Weil er überlebt die Generationen
alle. Die Zeit ist auf seiner Seite.
Genau, richtig, ja. Und das macht diesen wahnsinnigen Kontrast aus. Also dieses, auf der einen Seite diese große, mythische, mythologisch aufgeladene, dämonische Herrschergestalt, und auf der anderen Seite dieses, ja, aber wenn die den jetzt kriegen, die Chance ist relativ groß, sage ich mal, weil so viel ist nicht mehr übrig von all diesem Mut, auch diesen Heldenmut. Gerade das, was du, diese Szene, die du eben nochmal beschrieben hast vom letzten Mal, dieses aus dem Fenster springen, noch schnell das Geld einsammeln und noch so ein bisschen, ja, hey, kriegt mich nie, so gefühlt nochmal dieses Hochschreien und so. Das hat ja was wahnsinnig Unsouveränes, was man gar nicht mit diesem großen Feldherrn eben assoziiert, der hier beschrieben wird von Van Helsing, und mit dieser Aufgabe, die sich die Gruppe selber stellt, weil auch dieser Feldzug, diese Schlacht gegen Dracula selbst wird als so eine Art mythologische Überhöhung hier dargestellt, so was christlich Konnotiertes, so ein Feldzug eigentlich gegen was Dämonisches und dann würde ich schon auch sagen, gegen was Teuflisches im Endeffekt, ne? Also ich zitiere mal kurz. Wir sind in diesem Fall Vollstrecker des göttlichen Willens. Die Welt und die Menschen auf ihr, für die sein eigener Sohn in den Tod gegangen ist, will Gott nicht mehr einem solchen Ungeheuer überlassen, dessen Existenz allein schon ihn schändet. Er hat es uns vergönnt, eine Seele zu erretten und wir ziehen nun wie die alten Kreuzritter, um noch mehr zu befreien. Wie sie ziehen wir gegen Morgenland und wenn wir fallen müssen, fallen wir um einer guten Sache willen. So, ich habe mir das ein bisschen kompliziert rausgeschrieben hier, genau, ja. Aber genau, da eben auch diese mythologische, diese Überhöhung und wie die Kreuzritter sozusagen, dieser Feldzug gegen Dracula, und eigentlich verfolgt man nur diese wimmernde, fast schon, nicht bemitleidenswert ist das Falsche, aber diese jetzt fast schon schwach dargestellte Gestalt, die jetzt eigentlich nur noch wegrennt und nur noch zurück in sein Schloss möchte, einfach, ne, um da einigermaßen sicher zu sein. Ne?
Ja, und es hat ja bis jetzt immer funktioniert.
Ja.
Ne? Und wir würden wissen, okay, der kommt irgendwann wieder.
Ja, absolut, ja.
Und Sie hatten das ja auch noch ein bisschen mit begründet, warum ihm das so schwer gefallen ist. Und zwar ist er ja im Grunde in einer Zeit jetzt aktiv dort in London, die es ja vorher gar nicht gab, als er irgendwie schon noch am Leben war. Ja, ist ja nicht so, dass er irgendwie in London aufgewachsen ist und die Kultur hatte oder die Stadtplanung oder was weiß ich, was es da noch alles gibt, ja, so die ganzen, oder vielleicht auch Teil dieses wissenschaftlichen Denkens ist, das weiß er ja auch nicht, der sitzt da in seinem Burgding und wird im Grunde gefürchtet und vielleicht auch angebetet, ja, das ist es, ja, und damit musste er sich auch mal auseinandersetzen, ja, welche Sprache sprechen die, das Geld irgendwie ranholen, diese Connections irgendwie aufbauen und das, hat jetzt im Grunde an der Wissenschaftlichkeit dieser Gruppe gescheitert, ja, die das im Grunde durch ihr rationales Denken, was er ja nicht auf dem Schirm hatte, haben sie ihn da ja ausgehebelt.
Also im Prinzip, das ist ja auch noch so ein Punkt, man kann sich ja auch fragen, warum macht er das eigentlich alles so, ne? Also warum geht Dracula nach London? Warum will er, ist er anscheinend besessen davon, dieses Land auf seine Art und Weise einzunehmen, halt nicht mehr im Sinne eines Transsilvanias so, ne? Also das Transsilvanien, wenn man so möchte, oder die Region, aus der er kommt, wie auch immer sie früher zu seinen Lebzeiten mal hieß, jetzt England übernimmt, sondern es geht ja anscheinend um eine Transformation dieses Landes in eine, oder Londons erstmal in so eine Art Totengesellschaft, wenn man so will.
Genau.
Ne? Das wäre so das Endstadium im Endeffekt. Das heißt, eigentlich könnte man das ja so interpretieren, dass dieses länderübergreifende Eroberungsding, diese Feldzüge, dass das nicht mehr funktioniert und dass stattdessen im Tod jetzt ein neuer Ersatz liegt, ne? Also, dass im Prinzip diese Unmöglichkeit, London oder England als Lebender zu erobern, jetzt umgeschlagen ist, das jetzt als Toter zu machen und eben nicht mehr die eigene Kultur aufzuzwingen oder die eigene Nationalität oder was auch immer, sondern dass es im Endeffekt so um eine Assimilation durch den Tod an sich geht. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, weil eigentlich sind das ja zwei völlig unterschiedliche Ideologien. Weil normalerweise, wenn wir so in die Menschheitsgeschichte reinschauen, dann geht es ja oftmals darum eben, in Kriegen um, das Gewinnen von einer gewissen Übermacht in einem politischen oder wirtschaftlichen Sinne beispielsweise, ne? Das werden beispielsweise Kriege geführt um Ressourcen und so weiter, ne? Also es steckt ja oftmals, ja, Krieg ist immer sinnlos, aber in den Augen derer, die Krieg führen, steckt da irgendwie ein Sinn dahinter, ne? Ein gewisses Ziel, was man erreichen möchte und so weiter und so fort. Aber andere Menschen in den Tod hinein zu transformieren, damit würde ich jetzt direkt kein Ziel assoziieren, sondern es scheint so eine Art Selbstläufer, es scheint so eine Art innerer Drang, so eine Art persönliche Befriedigung zu sein, irgendwie, die da drin steckt, oder?
Ich glaube, da steckt so ein Machtmotiv dahinter. Also ich glaube, die anderen Untoten, die wir ja getroffen haben, das waren Lucy und das waren die drei Bräute oder was auch immer das war, das waren ja im Grunde seine Untergebenen. ja, die ihm ja hörig waren, die er gesteuert hat, wo er gesagt hat, okay, das ist hier, du gehst dahin, du lässt das sein, das ist meins und so weiter und so fort. Und im Grunde ist er immer noch ein Herrscher, nur ohne Volk. Mhm. Ja, und worüber herrscht er denn dann? Über sein bisschen Wald, die drei Hanseln, die total Angst haben.
Paar Wölfe.
Wölfe und sein großes Schloss. Das ist, im Grunde ist es unwürdig für einen solchen Typen wie Dracula.
Ja.
Ja. Und der braucht Leute, die Angst vor ihm haben. Das sind im Grunde die Schafe, also die Londoner.
Ja.
Und er braucht seine Untergebenen, seine Diener, seine Subvampire, die da irgendwie noch für ihn mit unterwegs sind. Und ich glaube, das, mehr wissen wir erstmal nicht, aber ich glaube, das ist so der Antrieb von ihm.
Ja.
Der ist ein Herrscher.
Ja. Es ist nur ganz witzig, weil ich finde, gerade in den ersten Passagen des Buches wirkt das noch überhaupt nicht so, ne? Da wirkt es eher so wie, ja, okay, dieser Jonathan Harker ist jetzt dort und der ist jetzt irgendwie gefangen dort, aber diesen großen Bogen, den Dracula ja gedanklich anscheinend irgendwie spannt zu, ich möchte jetzt Herrscher über London, England und so weiter, was weiß ich, wie viel sein, das assoziiert man damit überhaupt nicht, ne? Das habe ich selbst bis kurz vor die letzten Kapitel nicht damit assoziiert, ehrlich gesagt. Klar, es wurde immer mal gesagt, er war früher mal ein Feldherr und so weiter, ne? Aber dass das, ich habe immer gedacht, er will nach London einreisen, weil es dort möglichst viele Opfer, möglichst viel Nahrung für ihn an sich gibt. Aber das scheint ja noch ein größeres Motiv irgendwie dahinter zu stecken, was mit, wie du schon gesagt hast, diesen Machtpositionen
Ja, und es wurde ja hier auch gesagt, dass London im Prinzip perfekt ist dafür, weil es einfach so ein Nabel der Welt ist.
Ja.
Von London aus kommst du ja überall hin.
Hm.
Also selbst, also der könnte ja seine Macht, wenn er es geschickt anstellen würde, unendlich ausbauen.
Ja. Ich frage mich gerade, ob das was damit zu tun hat, dass London vielleicht erst um diese Zeit, wobei das war schon früher so, oder? Dass London diese große Weltmetropole war, weil wir reden ja davon, dass er über mehrere Jahrhunderte schon dort gelebt hat, in Transsilvanien, oder dass es ihn jetzt mehrere Jahrhunderte gibt. Ich frage mich gerade, warum nicht schon früher? Hat das vielleicht früher schon irgendwann mal versucht? Und es ist im Prinzip so auch für ihn so ein ewiger Kreis des Scheiterns immer wieder. Dieses immer wieder versuchen und immer wieder trifft auf irgendeine Gruppe, die...
Ach so, dass er vielleicht schon zum zweiten Mal dort ist jetzt.
Oder zum dritten oder vierten Mal, keine Ahnung. Weiß nicht. Vielleicht gibt es immer wieder irgendeine Generation Scooby-Gang, die dann in die Flucht schlägt oder so.
Der ewige Kampf von Gut gegen Böse.
Genau, ja. Weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch, interpretiere ich da jetzt gerade ein bisschen zu viel rein in diesen großen
schon,
Zeitraum.
Ja. Aber das wär ganz geil.
Ja. Mhm. Ja. Weil es wirkt so, wie gesagt, gerade weil er am Anfang nicht so wirkte, als hätte er diese ganz großen Machtansprüche, sondern es ging ihm, am Anfang ging es ihm, glaube ich, eher so um Spaß irgendwie, ne? Mit diesem Jonathan so ein bisschen hin und her zu schubsen in seinem Schloss. So ein ganz niederer Trieb und auf einmal reden wir von Herrschaft und von Feldzügen und was weiß ich alles.
Aber das war ja im Grunde schon der Plan, bevor Jonathan überhaupt da war. Weil deswegen war ja Jonathan da.
Ja, ja, klar.
Diese Häuser dort abzuwickeln,
ja.
Ne?
Ja, ja,
es wäre natürlich interessant, wenn Van Helsing nochmal zum Schluss nochmal so ein, weiß ich nicht, so ein, es braucht ja nur einen Satz oder so einen Halbsatz, wo ersichtlich wird, dass im Grunde, dass es schon andere Leute gab, die haben das niedergeschrieben, die schon mal mit Dracula selber zu kämpfen haben, vor, sagen wir, 200 Jahren oder so.
Mhm.
Obwohl, da war 1600, weiß ich nicht. Ich sag jetzt nur, das wär interessant, weil dann wären die ja wirklich schon noch die Zweiten. Und was hinterlassen sie dann für die Nächsten?
Ja.
Ja. Oder was bringen sie jetzt zu Ende, damit es keine Nächsten braucht?
Ja, vielleicht ist Van Helsing ja auch ein Vampir. Und begleitet eigentlich seit über hunderte von Jahren schon immer wieder eine Scooby-Gang, mit der er dann gegen Dracula kämpfen kann. Aber mein alter Freund Dracula versucht schon wieder, okay. Ich habe mich jetzt dem Guten verschrieben stattdessen.
Ja, oder wahrscheinlich haben die so eine epische Wette am Laufen. Van Helsing als Dracula, Van Helsing als Vampir und Dracula als Vampir. Ja. Die sagen, pass auf, alles klar, in 50 Jahren treffen wir uns hier.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wer der Beste ist.
Ja, ja, genau, weißt du, richtig. So? Ja. Und Dracula versucht so heimlich und so, ne, und das irgendwie erstmal so zu machen, dass Van Helsing gar nicht mitbekommt, dass er überhaupt angereist ist und so. Naja, aber das glauben wir mal nicht, so würde ich mal sagen.
Nein, jetzt können wir ein bisschen ins Alberne. Nein, natürlich nicht. Ja,
richtig.
Aber du hattest jetzt noch gesagt, so diese Jagd und Schlacht und so weiter, jetzt geht's irgendwie los, ne? Die haben schon genau im Grunde vor Augen, wie sie ihn zur Strecke bringen.
Mhm.
Und ich fand es so ein bisschen, ich weiß nicht, komisch ist vielleicht das falsche Wort, aber so irritierend, dass sie ja im Grunde auf einer aktiven Jagd nach Dracula sind, ja, so dann aus dem Haus raus ins Schiff und so weiter. Und dann hält das, dann, also die ist ja nicht abgeschlossen, die jagen den ja trotzdem und sagen, wir müssen da jetzt hin, wir müssen dem hinterherreisen und wir müssen dem zuvorkommen und den töten. Aber wir haben jetzt noch 3 Wochen Zeit. Also wir haben noch richtig Zeit im Grunde. Wir brauchen uns jetzt, also Leute, wir waschen uns jetzt, wir baden uns, essen gut, schlafen schön und dann gucken wir morgen mal nach einem Zug, der uns im Grunde in 2 Tagen dorthin bringt, wo Dracula in 3 Wochen sein wird. Ja. Und dann hocken die da über mehrere Wochen in Varna und warten im Grunde. Ja, genau, warten auf Nachrichten aus dem Vizekonsulat, warten, bestechen Leute, bereiten vor, was auch immer sie noch machen in der ganzen Zeit und haben einfach richtig Zeit.
Ja, kann das man sich mal richtig schön kennenlernen.
So eigenartig. ja, genau.
Absolut, ja. Ich habe mir das auch hier als Punkt aufgeschrieben, dass die Zeitlichkeit hier wirklich spürbar gemacht wird und zwar durch mehrere Mechanismen, wenn man so will. Das eine sind das, was du schon erledigt hast, ja, nee, diese Erledigungen, die hier gemacht werden müssen die ganze Zeit. Also es muss die Reise geplant werden, ne? Man muss gucken, okay, wie kommt man jetzt nach Varna da irgendwie hin, ne? Man braucht Fahrkarten. Man muss auch die Reise von Dracula so ein bisschen planen, also man muss gucken, okay, was hat er so für Optionen, wo er dann lang kann und so weiter und so fort, ne, das wird alles so ein bisschen schwierig, man braucht Genehmigung, also Genehmigung zur Schiffsbetretung, man braucht einen Passierschein für die Dardanellen, damit man da durch kann und hat gleichzeitig immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, dieser Dracula muss dann irgendwann hier auftauchen und so, ne, also man verbringt ganz viel Zeit, wie du schon gesagt hast, mit Warten, mit so typischen bürokratischen Erledigungen und das finde ich so spannend, auch gerade als Gegensatz zu dem, was wir vorher von Dracula gehört haben, nämlich diese mythologische Überhöhung, dieser Kampf gegen das absolute Böse in dieser christliche Kreuzzug und da muss man sich irgendwie eine Genehmigung holen, um aufs Schiff zu kommen, weißt du, also dieser Kontrast zwischen dieser großen Aufgabe, die man erledigen muss, gefühlt geht die Welt unter, wenn das nicht erledigt wird und gleichzeitig muss man sich noch durch die englische Bürokratie oder die europäische Bürokratie so ein bisschen durcharbeiten und so, ne, und hoffentlich ist da jetzt keiner, hat jetzt hier die Sekretärin nicht oder der Sekretär nicht gerade irgendwie Urlaub und kann die Arbeit nicht ausführen und so, kann die Genehmigung nicht ausstellen, das Faxgerät ist kaputt und dann geht's einfach nicht weiter.
Ja. Und witzig fand ich diesen Satz auch, also die sollten, das Vizekonsulat soll der Gruppe oder Arthur in dem Fall, ne, Arthur lässt seine Kontakte irgendwie spielen, soll Arthur Bescheid sagen, wenn die Charina Katharina, dieses Schiff, irgendwie, keine Ahnung, die Dardanellen passiert hat. Aber sie soll auch Bescheid sagen, wenn sie es noch nicht haben. In der, also, stimmt, ja. Damit sie nicht vergessen werden.
Ja.
Und das finde ich so, ja, das ist im Grunde ist es ein logischer Gedanke, weil wenn nichts ist, dann sage ich denen, und dann fällt das so in diesen bürokratischen Wust.
Ja.
Da fällt diese Scooby-Gang völlig runter.
Ja,
da wollen übrigens noch Leute erfahren, ob dieses eine Schiff dann irgendwann da ist. Puh, keine Ahnung.
Ja, genau.
Was weiß ich denn nur?
Ja, keine Ahnung, ne? Und gleichzeitig wird die Zeitlichkeit auch und dieses ganze Warten wird hier unglaublich gut, finde ich, gezeigt durch eigentlich, ich habe mir das aufgeschrieben, das ist eine Passage über 5 Seiten, Seiten 433 bis 437, also wenn man die mitzählt dann sozusagen, ne? Und dann vergehen im Prinzip 12 Tage auf diesen paar Seiten im Prinzip nur. Und das wird ganz, ganz schnell hintereinander abgefrühstückt, ne? Ich habe mir das nur so ein bisschen mit Stichworten so ein bisschen rausgeschrieben. 16. Oktober, es gibt ein Update durch Mina über Dracula, da erzählt sie das, was sie da die ganze Zeit erzählt. Sie hört Wellen, sie hört Holz und so weiter, er ist anscheinend immer noch auf dem Schiff und so, ne? 17. Oktober, alles ist bereit für Draculas Ankunft, also ab jetzt kann er kommen im Prinzip, ne? 24. Oktober, Zeichen von Ungeduld, da habe ich mir das Zitat rausgeschrieben, eine ganze Woche ungeduldigen Wartens wurde dann geschrieben. Mhm. Am 24. Oktober gab es außerdem noch ein Telegramm, die Charina Katharina hat die Dardanellen verlassen. Am 25. Oktober gibt's eine Zustandsbeschreibung von Mina, dass sie wieder so ein bisschen müder ist und so weiter und so fort. Ne, wir haben mal so ein bisschen von Mina was, da müssen wir auch noch drüber nachher zukommen, was über Mina alles gesagt wird. Und das Schiff müsste bald kommen, wird dort auch geschrieben. Weiterhin der 25. Oktober, mittags kein Zeichen vom Ankommen eines Schiffes. 26. Oktober, wieder keine Nachricht über das Schiff. 27. Oktober, mittags, immer noch keine Nachricht vom Schiff. 28. Oktober, das Schiff ist in Galatz eingetroffen, ist dann die Nachricht, die dann kommt. Ja. Und das erstreckt sich über 2 Tagebucheinträge. Ich glaube, der eine ist von Stewart, der andere ist von Jonathan Harker. So, mhm. Aber die schreiben beide gleich, ne? Also die haben beide tagsüber nicht so viel zu berichten, sind relativ schnell fertig und ja, bieten einem im Prinzip immer nur diese kurzen Vignetten, die man da hat, ne? Und das ist schon ziemlich spannend, wie hier über ganz wenige Seiten eigentlich so viele Tage vergehen und gar nichts passiert eigentlich, ne?
Zumindest nicht das, was irgendwie wert ist, in dieses Manual für die Kampf gegen Dracula irgendwie zu finden, weißt du? So, ja. Die müssen ja irgendwas tun.
Ja.
Also, wir haben einen Arthur Godalming, Homewood, Lord Godalming, der ist ein Lord, ein Lord in Europa, der wird ja irgendwas tun. Ja. Also, die werden ja irgendwie auf Sightseeing gehen oder, was weiß ich, fein essen oder Quincy geht in den Wald und schießt irgendwelche weißen Hirsche oder, weißt du, ich meine, also die müssen noch was tun.
Ich stelle mir das vor, dass die ganze Zeit ziemlich angespannt sind irgendwie tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob die so viel Lust haben, sich alle möglichen Sachen anzugucken, aber ich sehe eigentlich vor meinem inneren Auge, sehe ich Quincy, wie er zum 10. Mal nachschaut, warte mal, sind die Winchesters eigentlich geladen?
So, absolut, weißt du, diese das Geschichte Bild habe ich auch. So, ne? Er hat so ein Öltuch und ölt den Lauf vorne noch.
Du hast die ganze Zeit am Putzen oder sowas. Ja, schießt vielleicht mal eine Kugel ab. Ja, funktioniert, okay. Dann wird die Kugel wieder reingeladen. Eine neue. Und Good Lord Goldeming, da hast du tatsächlich recht. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit nur am Warten ist. Der wird wahrscheinlich irgendwelche Sachen angucken, aber auch da erfährt man irgendwie nichts. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist so eine ganz angespannte Situation, gerade durch diese Schilderung, vor allem von Helsing und Mina über Dracula, die ja nochmal diese große Mission betont hat im Prinzip, ne? Also man musste eigentlich die ganze Zeit warten, im Prinzip langweilt man sich die ganze Zeit, aber weiß, okay, das ist die vielleicht größte Aufgabe, die wir in unserem Leben erfüllen müssen und wir müssen wach bleiben, wir müssen scharf bleiben.
Ja, aber Lukas, guck mal, es ist ja ein Unterschied, ob der Stichtag kommt und das Schiff trifft nicht ein, okay, da kann man schon mal ein bisschen nervös werden, aber die sind ja da in Varna angekommen mit dem Wissen, das Schiff kommt nicht vor 14 Tagen hier an, selbst wenn der schnell ist. Die haben ja schon gut gerechnet. Die haben ja immer ein paar Tage schneller noch gerechnet. Das heißt, die wissen, die nächsten 14 Tage wird nichts passieren. Ja? So, also.
Ja.
Und 14 Tage, das sind 2 Wochen, warten auf etwas, was dann irgendwann kommt. Irgendwann machst du doch sowas wie einen Alltag.
Ja.
Wo sind die überhaupt? Sind die auf einem Schiff? Sind die im Hotelzimmer?
Ja, das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, sie haben sich ein Gasthaus genommen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe irgendwas von einem Gasthaus. Auf irgendeinem
Schiff sitzen die ganze Zeit.
Ja, oder irgendein Hotel. War nicht die Rede von einem Hotel? Bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall kann schon sein. Es gibt natürlich immer noch diese Möglichkeit. Ich glaube, an einer Stelle wird auch beschrieben, dass das Schiff relativ zu Beginn von Nebel umhüllt war, ne? Wo man ja so ein bisschen diese Assoziation auch hat, okay, Dracula, derjenige, der die Natur kontrolliert, vielleicht hat er seine Möglichkeiten, das ein bisschen zu beschleunigen. Jetzt auch nicht so viel, sage ich mal, ne? Alles andere.
Günstige Winde könnte er machen.
Ja, alles andere wäre unrealistisch. Ich meine. Aber nee, genau, günstige Winde, dass die Wellen ein bisschen schneller, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so aus mit Schiffen, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen. Aber du hast schon recht, jetzt auch nicht so, dass der jetzt eine Woche weniger braucht. Man kann es vielleicht auf 1-2 Tage verkürzen, die ganze Geschichte.
Der wird
keine
nicht
Ahnung.
Einfach vor der Tür stehen.
Ja.
Also grob konnten sie es abschätzen. Aber gut. Ja. Was wir auf jeden Fall rausgefunden haben, ist, dass Mina den Fahrplan oder Fahrpläne lernt, offensichtlich.
Ja.
Weil sie kann aus der Hüfte geschossen die Fahrzeiten der Fährenbusse, was auch immer, Kutschen, von Varna nach Galatz sagen.
Ja.
Und das ist irgendwie so ihr Ding, weil sie hat ja Jonathan ganz viel unterstützt in seiner Arbeit und auch bei seinen Reisen und da hat sie sich einfach die ganzen Fahrpläne reingezogen und auswendig gelernt.
Ja. Genau. Und das ist doch auch wunderbar, während die anderen nichts weiter zu tun haben, als zu gucken oder zu sehen, ah, das Schiff ist immer noch nicht angekommen, keine neuen Nachrichten und dann auf einmal, oh, das Schiff ist angekommen, aber nicht in der Stadt, in der wir sind. Scheint Mina irgendwie ihren Verstand einzusetzen. Das ist doch ganz schön. Sie wird ja auch von Van Helsing explizit dafür gelobt, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Die wird
erinnere.
Ständig gelobt von Van Helsing.
Stimmt.
Also wirklich, sie hat einen scharfen Verstand wie ein Mann. Und trotz ihrer zarten Weiblichkeit und so ein Scheiß alles. Es geht die ganze Zeit so. Also,
das ist so ein bisschen halbfeministisch, sagen wir so. Verstand wie ein Mann trotz zarter Weiblichkeit. Das ist gut gemeint, sagen wir es mal so. Das ist wahrscheinlich das Weiteste, was an Feminismus um den Beginn des 20. Jahrhunderts möglich ist.
Ja, also das wandert auch zwischen, na da, Mina bleibt jetzt bitte mal hier und wir erzählen wieder Mina gar nichts, zu, ach ja, stimmt, das ist ein guter Gedanke, Mina. Na, dann bist du jetzt wieder Teil der Gruppe, Mina. Ja, ja. So, also sie ist so tapfer und natürlich bringe ich sie um und natürlich, also ich gebe ihr das Versprechen, das zu tun und diese Form der Aufopferung, das hätte kein, das ist eines Mannes würdig, also das kam jetzt nicht vor als Zitat, aber weißt du, so wirkt es ständig und dann ist sie, da hat sie sich quasi wieder den Platz in der Gruppe verdient und darf dann doch mitreisen. Und Jonathan auch.
Ja, genau, ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, da liegt ja vielleicht doch sowas wie eine feministische Botschaft drin, dass wir im Prinzip sagen die ganze Zeit, okay, sie scheint den Verstand wie bei einem Mann zu haben im Prinzip. Aber wenn man sich die ganzen anderen Leute außer Van Helsing anguckt, sieht man, okay, die ist schon deutlich smarter als Jonathan zum Beispiel oder auch als ein Quincy Morris zum Beispiel. Ne? So.
Auf jeden Fall, ja. Und Mina hat ja natürlich ein bisschen zu tun. So, also die durchläuft ja so ein paar verschiedene Phasen. Also wir haben ja schon festgestellt, okay, ihr Verhalten ändert sich so ein bisschen.
Ja.
Sie wird etwas, matter, emotional matter. Sie wird ein wenig blasser. Ihre Zähne zeigen sich mehr, die werden ein bisschen spitzer, ein bisschen schärfer. Und, aber auch das ist nicht stabil. Das ändert sich ja je nach Tageszeit. Und so, das ist so eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Also das sind die sensiblen Phasen von Dracula, in der er sein Zeug machen kann oder nicht machen kann, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, spielt auch keine Rolle.
Ja.
So, und in der sie dann recht befreit ist. Und in der Lage ist, diese Hypnosen auszuhalten, die dann irgendwie Van Helsing mit ihr macht.
Genau, aber was ja diese telepathischen Kräfte freisetzt im Prinzip, also von daher ist es nicht falsch, was du gesagt hast, aber du hast vollkommen recht, also das ist, da wird im Prinzip auch so eine Art Zwiespalt etabliert, ne, der so ein bisschen schwierig ist, weil auf der einen Seite braucht man Mina als Medium zwischen der Gruppe und Dracula, um herauszufinden, okay, ist der immer noch auf einem Schiff oder ist der ganz woanders inzwischen oder so, ne? Aber da ändert sich ja im Verlaufe dieser Passage hier nicht so wahnsinnig viel. Und auf der anderen Seite, und ja, es gibt diese Pausen zwischendurch, aber es deutet sich schon an, dass der Einfluss von Dracula immer stärker wird, durch so ein paar Passagen, die hier auch wunderbar drin sind. Mitten in meinem freundlichen Gedanken fiel mein Blick auf die rote Narbe an der weißen Stirn meines lieben Weibes. Das sagt Jonathan natürlich, beziehungsweise in deinem Fall war es vielleicht Dr. Seward oder irgendwer.
Irgendwer
in deiner Version. oder ein wenig später von Van Helsing. Er hat sie in einer Weise vergiftet, dass sie weiter nichts zu tun haben, als in ihrer bisherigen Art fortzuleben. Aber später, wenn der Tod kommt, der nach Gottes Ratschluss all unser Los ist, dann werden sie sein wie er. Ein wenig später noch. Ich fürchte fast, dass jenes Gift schon in ihr zu wirken beginnt. Das ist eine Aussage von Dr. Seward. Und wenig später wieder von Van Helsing. Ich sehe, wie die Kennzeichen des Vampirismus sich auf ihrem Gesicht zu zeigen beginnen. Und eine Passage habe ich noch. Als er geendet hatte, also weiß gerade gar nicht, wer das sagt, aber ich glaube, es war Jonathan, bin mir gerade nicht sicher. Als er geendet hatte, fiel mir Minas langes Schweigen auf und sah nach ihr hin. Sie war eingeschlafen und auf ihr Kissen zurückgesunken. Sie wachte auch dann nicht auf, als ich die Vorhänge öffnete und das Sonnenlicht in das Zimmer flutete. Und das fand ich super spannend, diese Passagen. Also erstmal, das ist all das, was ich gerade vorgelesen habe, ist innerhalb von 15 Seiten steht das. Und das setzt sich auch in einer ähnlichen Form noch weiter fort. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Im Prinzip haben wir die ganze Zeit immer wieder zwischendrin diese Rückschlüsse auf Mina, wo wir nochmal gesagt bekommen, okay, Mina wurde gebissen und das Gift breitet sich in ihr aus und wir kriegen das nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen. Bis wir dann sogar zu dieser Phase kommen mit diesem, ich öffnete die Vorhänge, dass das Sonnenlicht das Zimmer flutete, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, wenn das wirklich ein Vampir ist, dann zerfällt die gleich zu Staub. Was machst du denn jetzt, ne? Weil man die ganze Zeit eben durch diese Beschreibungen, ich sag das viel zu oft, das Wort, aber Mina, und das habe ich auch, ist ja schon das, was wir die letzten Male so ausgearbeitet hatten, aber im Prinzip haben wir Mina als so eine Art Projektionsfläche, bei der wir nicht so richtig wissen, was geht jetzt in ihr vor. Wir bekommen immer wieder durch die Blicke verschiedener Leute von außen mitgeteilt, anscheinend wird das immer schlimmer, bis auf diese zwischenzeitlichen Pausen, die es gibt, aber der Zustand verschlechtert sich kontinuierlich eigentlich immer so ein bisschen irgendwie, ne? Und das führt aber dazu, und auch diese Tatsache, dass es diese Verbindung zwischen ihr und Dracula gibt, dass wir im Prinzip nie so richtig wissen, was geht jetzt eigentlich in ihr vor. Ist sie bis zu einem gewissen Zeit, nicht bis zum gewissen Zeitpunkt, ist sie bis zu einem gewissen Grade auch schon vom Vampirismus so sehr besessen, dass sie auch handelt in Draculas Sinne, ne? Also gibt sie vielleicht auch falsche Informationen an manchen Stellen weiter und so fort, ne? Das wissen wir alles nicht, weil wir auch relativ wenige Passagen von Mina selbst in dieser Passage hier bekommen, ne? So im Großen und Ganzen. Und das bringt uns im Prinzip als Leser die ganze Zeit dazu, dass wir lesen müssen, interpretieren müssen, was geht in Mina eigentlich vor? Und das macht diesen Spannungsmoment aus, immer wenn es um Mina eigentlich geht.
Und diese Angst mit, könnte sie irgendwas im Sinne von Dracula machen, war ja von Van Helsing und Dr. Seward ja ausgesprochen worden, sondern ja. Okay, wir schließen die jetzt mal aus, ja. Wer weiß, was da los ist, und am Ende hatten sie ja recht, und am Ende war es ja so, dass Dracula gesagt hat, haha, ich fahre nicht nach Varna, es geht ja schön in eine andere Richtung, und es, das war glaube ich so das stichhaltigste Argument, was Mina hatte, warum sie Teil dieser Gruppe und der Reise sein muss, und zwar ist es ist egal, ob sie jetzt mitkommt oder nicht, wenn Dracula nach ihr ruft, muss die dahin, ja, und dann nimmt die sich das nächste Schiff oder schwimmt übers Meer oder nimmt sich die Reise, macht die Reise selber oder was auch immer. Die Frage ist, unter welchem Einfluss und mit welcher Begleitung, ja, fliegt sie dann dorthin oder fängt sie dann schon an, irgendwie Kräfte zu sammeln, Blut zu saugen, weil man weiß es ja alles nicht so richtig. Und am Ende wäre sie dann trotzdem irgendwie nach Transsilvanien gekommen, eben weil diese Verbindung so stark ist. Und deswegen finde ich das recht schlüssig, und im Grunde die Scooby-Gang ja auch, zu sagen, naja gut, dann komm halt mit, dann haben wir wenigstens noch ein Auge auf dich. Ja, und du bist sowieso auf dem Weg dorthin.
Und sie hat natürlich auch diesen Anstoß überhaupt gegeben, dass Dracula auf dem Schiff ist.
Außerdem.
In einem Zustand, wo wir nicht so richtig wissen, war das jetzt so, weil Dracula die Gruppe irgendwie hinter ihm herlocken wollte? Oder war das tatsächlich noch wirklich eine authentische Information, die Mina als Mina gegeben hat, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe? Und wo wir aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wissen, okay, wie stark ist der Einfluss von Dracula in jenem Moment, in dem sie gerade hypnotisiert wird? Und inwiefern werden hier richtige oder falsche Informationen eigentlich weitergegeben an die Gruppe? Und das ist wahnsinnig spannend schon, ne? Weil wir es im Prinzip dann irgendwann nicht mehr so richtig wissen. Weil wir auch die ganze Zeit gesagt bekommen, ja, Mina wird anscheinend oder ist anscheinend vergiftet worden und das wird immer schlimmer. Der Einfluss wird irgendwie immer größer, aber wir bekommen kein richtiges Maß dafür, wie groß dieser Einfluss jetzt ist. Und gerade durch diese Veränderung, durch diese Pausen, dass es ja auch mal wieder besser geht zwischendrin, schöpfen wir auch immer wieder Hoffnung, okay, vielleicht ist der Einfluss ja weniger geworden. Aber man weiß es nie zu 100%.
Nee, das weißt du nicht. Ja. Und zwischendurch hatte ich noch den Gedanken, die wird ja täglich hypnotisiert. Mhm. Und sie hat ja immer wieder das gleiche, die gleichen Bilder, die sie dort sieht und wahrnimmt, ja. Also dieses Meerrauschen und die Wellen, die gegen den Schiffsbug schlagen und die Dunkelheit und so weiter und so fort. Und ich hatte zwischen den Gedanken, naja, es ist ja im Grunde wie eine Art Überwachungskamera. Ja, man stellt sich mal eine Überwachungskamera vor, die in einen Raum rein zeigt und zeigt den Raum so, wie er ist. Und da sieht man ja manchmal in irgendwelchen Filmen oder in so Videospielen, ich erinnere mich jetzt hier an, ist auch egal, da kann man so ein Foto davor hängen, vor die Kamera, was im Grunde den Raum zeigt, weißt du, was ich meine? Und die Kamera filmt dieses Foto ab, was, und man denkt als Sehender, das ist der Raum, den die Kamera filmt, aber eigentlich ist nur das Foto. Dahinter passiert wieder was ganz anderes. Mhm. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen, ich weiß noch nicht, auf was du genau hinausspielst.
Ich will
aber,
dass vielleicht ist es ja sogar möglich, offensichtlich weiß ja Dracula, dass er ausspioniert wird von denen, dass vielleicht die Bilder und die Eindrücke, die Mina hat, von Dracula gesteuert sind.
Ja. Ja, ja.
Weißt
absolut,
du? Sondern, also dass er sagen kann, okay, ich gebe ihr die ganze Zeit das zurück, diese Eindrücke, was auch immer, aber eigentlich befinde ich mich schon lange gar nicht mehr auf dem Schiff, sondern genau. Stehe da vor der Tür oder bin ganz woanders. Ja, ja? So.
Das hatte ich auch gerade den Gedanken, ja, dass die Nachrichten falsche sind, genau. Ja.
Oder aber
Fake News sind, ja.
Ja, also zumindest irgendwie so ein bisschen abgelenkt, ja. So, ja. Also nicht, aber ich glaube es eher nicht, weil er hat sich ja dann abgeschottet von ihr.
Ja.
So, und das weniger, ist ja, okay, hätte er ja dann nicht machen müssen. Mhm. Ja, okay. Ja. Ich fand eine Frage, würdest du das Thema wechseln?
Nee, ich würde, eine Sache zu Mina würde ich noch sagen, weil das kommt ja dann, vielleicht wolltest du auch darauf hinaus, aber das sehen wir gleich. Das führt ja dann sogar dazu, dass es das Abverlangen eines Versprechens gibt.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Also Mina verlangt ja jedem in der Gruppe ab, dass sollte sie sich in einen Vampir verwandeln, sollte diese Transformation vollendet werden, dass sie dann ermordet wird. Alle sind da relativ okay mit. Jonathan hat so ein bisschen seine Probleme, aus verständlichen Gründen, sag ich mal, ne? Ist so ein bisschen wie bei Arthur und Lucy, so, ne? Wobei das da auch dann relativ schnell ging, sag ich mal, so, ne? Aber Jonathan hat dann eingewilligt und ja, ich musste da so ein bisschen an From Dusk Till Dawn denken, tatsächlich. Ne? Da gibt es ja auch relativ
Stimmt.
gegen Ende, also
ja,
dieser Film von Robert Rodriguez, da gibt es ja auch am Ende, gegen Ende dieses Versprechen, was der Priestervater seinen Kindern abverlangt.
Harvey Keitel.
Harvey Keitel, ja genau. Das sind ja auch Vampire, ne?
Genau, ja, genau.
Das sind auch Vampire. Und das führt ja im Endeffekt dann, oder sagen wir mal, Spoiler für From Dusk Till Dawn, diese Weigerung, den eigenen Vater zu erschießen, dann später, der sich dann in einen Vampir verwandelt hat, führt ja dazu, dass der eine Sohn dann auch stirbt. Ne?
Ja.
Und ich frage mich, ob das eventuell rausgenommen wurde aus, ob man sich da hat inspirieren lassen von Dracula und ob nicht etwas Ähnliches später passieren könnte, als kleiner Ausblick vielleicht.
Ja, okay. Das würde ja bedeuten, dann Mina würde irgendjemanden killen, ne?
Ja, ja. Absolut.
Also wenn wir das jetzt, das Bild von From Dusk Till Dawn direkt daneben, ne?
Ja, da, also lustigerweise, also tatsächlich gehe ich ein bisschen davon aus, ja.
Mhm. Also Mina verwandelt sich. Das glaube ich nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich nicht vollständig verwandelt, aber dass sie sich
an der Grenze steht.
In einem temporären Zustand befindet, in dem sie dann mal Bock auf Blut hat und, und eventuell jemanden umbringt. Ja.
Okay.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Okay. Mhm. Sind wir da?
Ja, wir sind fertig damit.
Ja. Ich fand nur ganz kurz so ein kleiner, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, das war relativ am Anfang dieser Kapitel, der Dracula trifft auf den Lloyd, also der Lloyd ist offensichtlich so ein Schiffswerft-Typ, der da irgendwelche Schiffe verkauft, vermietet, Passagen verkauft, vermietet und so weiter, ja. Also der Lloyd, der trifft auf Dracula, ja. Und später erzählt der Lloyd das Van Helsing, dass er auf Dracula getroffen ist. Und Van Helsing erzählt es dann Mina und der Gruppe, dass der Lloyd auf Dracula getroffen ist. Und Mina schreibt es dann nieder, dass Van Helsing ihr erzählt hat, dass der Lloyd ihm erzählt hat, dass der Lloyd auf Dracula getroffen hat. Und wir lesen das jetzt, dass Mina aufgeschrieben hat, dass Van Helsing erzählt hat, dass der Lloyd erzählt hat, dass der Lloyd auf Dracula getroffen ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es dadurch, dass ich ein bisschen Zeit hatte, das zu prozessieren, weil du es mir im Vorgespräch schon so ungefähr dargelegt hast. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern an die Passage, leider.
Nee, das ist gar, das ist
aber
auch,
du hast mir jetzt erzählt,
auch,
also ich habe es präsent.
Ist gar nicht schlimm, das ist im Grunde der Typ, der erzählt, dass Dracula mit dem Strohhut unterwegs ist.
Ja,
diese
ja, genau.
Passage,
ja, ja, das habe ich mir gedacht.
Aber
ja.
Ich finde dieses, er sagte dem, der sagte das wieder weiter, der sagte das weiter und der sagt, wow. Das sind ja so viele, so viele Ecken, durch diese Informationen auch durchgeht. Und ich dachte, wären wir jetzt vielleicht nicht im 19. Jahrhundert unterwegs, sondern vielleicht ein bisschen später, dann würde ich der Information vielleicht nicht ganz so sehr trauen.
Ja, ja.
Weil man wird ja immer, es kommt ja immer was dazu, immer ein bisschen was weg, weißt du so?
Ja.
So, aber.
Oh, das ist aber ein guter Hinweis, ne? Also, dass vielleicht auch diese Passage, das hatten wir ja auch gerade in diesem Bereich, wovon du gerade erzählt hast, dass wir auch von Leuten wissen, okay, der hat diesen Strohhut aufgehabt und so weiter und so fort, dass das ja auch so ein bisschen dazu einlädt, Dracula zu unterschätzen irgendwie, ne? Also vielleicht ist er tatsächlich irgendwie hat er das extra gemacht, weil er vielleicht schon antizipiert hat, dass Van Helsing oder die Gruppe irgendwann mal vielleicht ihm auf die Fährte kommen wird, mit Lloyd sprechen wird und so. Weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt später. Ich weiß es nicht. Ich spiele mir das gerade ein bisschen zusammen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich könnte mir das irgendwie so erklären, weil mir war das schon, wie man vielleicht aus meinen Ausführungen vorhin gemerkt hat, relativ präsent irgendwie, dass Dracula, dass ich ja dachte, okay, im Prinzip ist das Ding ja jetzt durch, wenn die auf Dracula treffen. Und vielleicht ist das genau irgendwie ein Fehlschluss, der dadurch entsteht. Keine Ahnung.
Ja, und das meine ich. Und ich glaube, ich könnte mir das für modernere Bücher vorstellen. Ja, dass das so, was verwaschen ist, eine Interpretation dazu und ist das jetzt gesetzt oder nicht oder stimmt das wirklich, weißt du so?
Ach so, du meinst das, was ich jetzt gerade versucht habe, mir zusammenzuspinnen, das würde man eher heute vielleicht vermuten, aber damals vermutest du es ehrlich.
Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass das die 1:1 Information ist, wie sie auch stattgefunden hat.
Ja, ja.
Eben.
Ja,
also wir brauchen ein bisschen Action. Wir müssen wissen, was Dracula macht, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist im Grunde der Weg dorthin. Aber ich finde den wirklich, wirklich umständlich, diesen Weg.
Ja.
Ja. Also es ist ja nicht mal so, dass Mina mit dem Lloyd gesprochen, darüber gesprochen hat, dass es aufgeschrieben hat, sondern es gab die ganzen Zwischenwege noch.
Ja. Ja. Dass auch Informationen über verschiedene, wie so Stelle postmäßig, ne, dass Informationen sich vielleicht verfälschen über die Zeit dann hinweg. Ich sag mal so, wenn man ein bisschen aufmerksamer liest, wie du das gemacht hast und ich offensichtlich nicht und diese Passage mitbekommt, dann kann man vielleicht tatsächlich zu diesem Schluss kommen, okay, vielleicht ist an dieser ganzen Information ja auch so ein bisschen was faul irgendwie, ne? Man ist ja sowieso die ganze Zeit auch durch diese Informationen, die Mina über, also als Medium in den Hypnosezuständen einem gibt, ist man ja sowieso dazu gepolt, dass man diesen ganzen Informationen auch so ein bisschen misstraut und nicht so richtig weiß, ist das jetzt von Dracula direkt auf sie gestreut oder ist das tatsächlich der aktuelle Zustand oder der Ort, an dem Dracula sich gerade befindet und so. Ne? Von daher ist das gar nicht so weit weg irgendwie, finde ich. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ne? Dass man das auch so, dass das auch noch ein zusätzliches Element ist, um diesen ganzen Vorgang hier zu misstrauen. Ja,
das wäre ja natürlich nochmal ein Kniff, ne?
Ja.
Also wir sind ja darauf angewiesen, dass wir jetzt in unserer Vorstellung, dass diese Informationen, die da drin stehen, und ich meine, auch die Gruppe ist darauf angewiesen, dass das alles stimmt, was
ja,
da
ja,
stattfindet.
Auf jeden Fall,
ne?
Auf jeden Fall,
so,
ja.
Also, wenn jetzt gesagt hätte, liest doch mal nochmal nach oder da steht irgendwas drin, was nie passiert ist oder so ein bisschen überhöht ist oder so, dann ist das ganze Ding hinfällig. Hm. Also damit sind wir ja im Grunde vom Vorwort an, ne, wo drin steht, alles, was hier passiert ist, ist wahr und so ein Kram. Aber sind wir ja schon geprimed worden, zu sagen, alles, also okay, hier gibt es keine Falschinformationen, hier gibt es keine Überhöhungen oder seltsamen Darstellungen von den Ereignissen. Die haben tatsächlich so stattgefunden und wurden auch gleich niedergeschrieben.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Deswegen wäre es ein krasser Kniff zu sagen, ihr seid da reingefallen.
Ich meine, das, was Mina aufschreibt, da geht sie ja vielleicht tatsächlich davon aus, dass das stimmt sozusagen.
Na klar.
Und dann wäre das aus ihrer Sicht wahr. Aber das, was wir als Zusammensetzung aus diesen verschiedenen Quellen uns denken, das ist ja nochmal was anderes irgendwie. Ne? Also wir können ja trotzdem darin eine Lüge erkennen oder eine Falschinformation erkennen, wo vielleicht bestimmte Figuren, die gerade etwas niederschreiben, denken, sie schreiben die Wahrheit auf.
Ja, genau. Weißt du? So. Und es könnte ja auch einfach sein, dass der Lloyd Scheiß erzählt hat.
Absolut.
Dass der vielleicht aus so einem Selbstwerterhalt gesagt hat, der hat damit Geld um sich geschmissen und hat uns da irgendwie überredet und so. Aber eigentlich war der Dracula da, hat dem 3 Sekunden in die Augen geguckt. Ja. Der Leute hat sich eingepisst und gesagt, ja, dann geh halt an Bord.
Ja.
Das würde dir doch im Leben nie jemandem erzählen.
Absolut,
ja. Ja, sagt, oh ja, da kam der große Typ, der sah ganz seltsam aus, hat mit Geld um sich geschmissen und die war ganz stark und kräftig. Ja,
ja,
so.
Ja, ja.
Und so kommt dann schon, und wir interpretieren jetzt weiter, was das mit dem Strohhut auf sich hat. Den gab es vielleicht nie.
Ja, genau, ist es, ja.
Okay.
Ja. Wobei es ja zumindest passt, oder dieser ganze Auftritt ja trotzdem zu dem passt, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, zu dem passt, wie wir Dracula kurz vorher mitbekommen hatten.
Ja,
ne?
Mit absolut. Wir sind hier 1897, hier gibt es keinen doppelten Boden. Das ist genau so, wie es hier steht.
Geh mal davon aus. Bram Stoker, Mensch.
Du, heute sehe das wahrscheinlich anders aus.
Ja, heute wäre hier, keine Ahnung, ich hab gerade kein vergleichbares.
Ja, heute wären es auf jeden Fall 3 Bände.
Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Je 1000 Seiten.
Ja.
So, ne? Und ja. Wir warten immer noch auf den letzten Band, weil der Autor sich Zeit lässt.
Das stimmt, ja.
Genau.
Ich hatte noch eine Frage, die wurde auch im Buch gestellt, die fand ich ganz interessant.
Ja.
Was würde denn passieren, wenn Dracula seine Kräfte für das Gute einsetzte? Das fand ich nicht schlecht. Die hatte irgendwann Van Helsing, glaube ich, gestellt im Gespräch mit Mina und Jonathan und so, als sie überlegt haben, wer denn Dracula eigentlich gerade ist, dass das so ein besonderer Vampir ist, alles, was wir schon erwähnt hatten. Und da war die Frage, was würde denn passieren? Wie könnte denn Dracula seine Kräfte zum Guten einsetzen?
Gab es eine Antwort darauf?
Nein.
Nee, gab es keine, okay.
Können wir ein bisschen spinnen.
Ja, was würde passieren, wenn Dracula seine Kräfte zum Guten einsetzen?
Oder nicht, was würde passieren, wozu kann er es denn als Gutes einsetzen?
Ja.
Als in Klammern, in Anführungsstrichen, das Gute.
Ja.
Weil wir müssen ja überlegen, Dracula hält sich ja selber nicht für böse.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Gehe ich mal
schon
von aus. Ja? Ja. Also in seiner Welt ist es ja das, was zu tun ist. So.
Also man könnte ihn auf jeden Fall sehr gut auf dem Bau gebrauchen, weil er sehr stark ist
Unbedingt.
Und sehr schwere Sachen hin und her tragen kann.
Auf jeden Fall.
Ansonsten gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die er tatsächlich für das Gute einsetzen könnte? Also er kann.
Ich habe gerade an sein Blut gedacht.
Ja.
Weißt du, dass man das Blut irgendwie nimmt, um Seren herzustellen und irgendwie Arznei und so, Medikamente.
Ja, ist halt die Frage, ob daraus nicht dann eine Krankheit, Vampirismus entsteht, wenn man jemandem das Blut injiziert.
Kann man die für irgendwas Gutes benutzen?
Ja, weiß nicht, ja. Also ewiges Leben auf jeden Fall schenken, aber dann wäre das natürlich dann in diesem christlichen Weltbild, was hier die meisten Figuren haben, wäre das ja der Gang in die Hölle quasi.
Ja, das ne? stimmt, ja.
Von daher wäre das auch nicht so gut.
Aber er ernährt sich ja von Seuchen und so, vielleicht kann man das irgendwie nutzen. Weißt du, wie so ein Seuchenstaubsauger.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Beziehungsweise auch sowas wie gefährliche Tiere fernhalten, wobei ich nicht weiß, wie die Menschen, ob die Menschen in dieser Zeit dann wirklich noch mit sowas wie gefährlichen Tieren wirklich konfrontiert sind, wenn sie nicht gerade von einem Grafen kontrolliert werden, weil auch sowas wie Wölfe und sowas, die gelten ja eher als scheu. Ratten auf jeden Fall, genau. Da sind wir bei Krankheiten tatsächlich, ne?
Also wenn er die steuern kann.
Absolut, ja, richtig.
Könnte
ja.
man die auch fernhalten.
Dann hätte das was Gutes, ja, genau. Die Frage ist, ob jemand zwangsläufig auf die Idee kommen würde, seine Fähigkeiten, also natürlich wird hier die Frage gestellt, was wäre, wenn er seine Fähigkeiten für das Gute einsetzen würde. Es ist ja so ein bisschen ähnlich wie die Frage, was würde jemand wie Superman, wenn er diese Fähigkeiten hätte, auch so moralisch korrekt agieren, wie er in diesen Filmen und Comics und so weiter tut, oder würde er nicht sich eher denken, okay, ich habe die Macht, mir selbst Reichtum zu erschaffen, eine gewisse gewisse Fähigkeiten zu meinem eigenen Vorteil zu nutzen einfach. Und von daher würde ich eher die Frage stellen, ob das überhaupt möglich ist mit einem gewissen, ja, möglich ist es wahrscheinlich, ne, aber ob es wahrscheinlich ist, dass man ab einem gewissen Machtbereich mit gewissen Fähigkeiten, man kann es ja auch übertragen, mit einem gewissen Wohlstand, ob man da nicht zwangsläufig auch darauf ausgelegt ist, den eigenen Vorteil irgendwie zu suchen, den man in so einer Gesellschaft dann hätte. Da bin ich mir nicht sicher. Da gibt es positiv und negativ Beispiele wahrscheinlich.
Ja, den kann er ja haben, den Vorteil.
Ja,
das ist ja nicht das Problem. Es geht ja nur darum, wie er damit umgeht. Ne? Also bisher mordet er ja Leute.
Ja, aber ich sag mal, bis auf diesen Krankheitsaspekt, das Steuern von Tieren und ja, diese etwas flapsige, eher witzig gemeinte Antwort mit dem schwere Sachen tragen und so weiter und so fort, fallen mir ad hoc nicht ganz so viele Fähigkeiten ein, die er zum Guten nutzen könnte. Gut, er könnte einzelne Menschen schneller von A nach B transportieren, er könnte sie tragen.
Er kann das Wetter irgendwie beeinflussen.
Ja, das stimmt, ja. Die Frage, die an sowas immer anschließt, ist, sind diese Sachen, die dann passieren, tatsächlich auch im Endeffekt wirklich zum Guten? Also es gibt ja so ein bisschen dieses philosophische Modell, ich weiß gerade gar nicht, von wem das ist, aber ich sag's einfach mal auf. Es kommt auf jeden Fall aus dem alten Griechenland, dass im Prinzip alles Schlechte, von dem man erstmal denkt, dass es etwas Schlechtes ist, auch im Endeffekt eine gute Konsequenz haben kann. Zum Beispiel gibt es dieses Beispiel, dass jemand im Endeffekt gerade am Ausritt ist, vom Pferd fällt und sich sein Bein bricht und sich denkt, oh Gott, Mann, ich kann ja gar nicht ich kann jetzt gar nicht weitermachen, ich muss ja jetzt auf Krücken laufen und so weiter und so fort. Dann kommt auf einmal der Offizier an und sagt, ja, alle jungen Männer werden eingezogen. Und dieser junge Mann wird dann gerade nicht eingezogen, weil er verletzt ist. Und dann spinnt sich dieses Beispiel noch so ein bisschen weiter fort durch so mehrere Sachen. Ne? Und von daher ist es so ein bisschen die große philosophische Frage, ob es überhaupt so etwas wie eine universell gute Tat gibt oder ob nicht aus allem, was man erstmal für schlecht hat, auch etwas Gutes wiederum herauswachsen kann sozusagen. Ne? Natürlich sind jetzt Krankheit und Tod Sachen, die vielleicht eher zum Nachteil sind, so im Großen und Ganzen. Ne?
Aber auch das, also Tod ist erstmal ganz natürlich, und aber auch die ganzen Krankheiten und Seuchen so in diesen Zeiten haben ja auch dazu geführt, dass die Hygiene einfach besser geworden ist.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Also hatte auch das wieder positive, ne? Also wurden im Prinzip viele Menschen unabsichtlich geopfert, damit wir auch heute positive Entwicklungen oder positive Resultate daraus ziehen können. Auf jeden Fall ist das so, klar.
Ja, ja.
Richtig, ne? Von daher hat auch das sein Gutes so im Großen und Ganzen. Von daher ist das ein bisschen schwierig. Ich wundere mich so ein bisschen, dass es darauf keine Antwort innerhalb des Buches gab, über die man vielleicht diskutieren könnte.
Weil Dracula einfach böse ist.
Wahrscheinlich, ja. Richtig.
Der kann nicht gut sein.
Ja.
Fertig.
Ja. Ja. Ich habe gar nicht mehr so viel, Olli.
Nö, ich auch nicht.
Ich bin im Prinzip durch mit meinen Punkten.
Ja.
Ich habe zwischendurch drin schon auf die Uhr geschaut, dachte, fuck, ich bin mit meinen Punkten jetzt schon durch. Hoffentlich hat Olli noch ein bisschen was, damit wir hier weiterkommen und noch ein bisschen reden können.
Nö, nee, alles
aber
gut.
War's das.
Also ich habe jetzt eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das ist was ganz Kleines.
Ja.
Warte mal, da muss ich mal ganz kurz hier auf Seite 418 blättern. Könnt ihr ja nämlich auch gerne mal machen. Macht mal mit.
Ich mache auch mit, ja.
Wir machen alle mit. Wir blättern jetzt mal.
Wir machen
mal.
Alle mit.
Wir schlagen bitte das Lehrbuch auf Seite 418 auf.
Soll ich das Mikro dran halten, damit man das Blättern so ein bisschen hört?
Ja.
So, ich bin auf 418, es ging sehr schnell. Ich habe es mit einmal gefunden.
Gut,
nicht
sehr
so
gut.
Viel blättern.
Herr Lehrer, ich habe schon aufgeschlagen. Was soll ich jetzt machen? Warte doch bitte, Lukas. Ja. Die anderen kommen doch noch mit.
Der Markus und der Moritz, die suchen noch. Ja. Der Max und der Moritz.
Also. Es gibt in der Psychologie gibt es das Konzept der Resilienz. Und Resilienz beschreibt eine Form der psychischen Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen zu überstehen, ohne anhaltende Beeinträchtigungen davon zu tragen. Das bedeutet, danach geht es einem ähnlich gut oder genauso gut, wie es vorher ging, auch wenn die Krise, das Drama, das Trauma, was auch immer kam, irgendwie reingekickt hat, das beschreibt Resilienz. So. Und es gibt auf Seite 418, ganz oben, schreibt Dr. Seward den Satz, also sie sind jetzt irgendwie gerade so ein bisschen, es ist der 5. Oktober, die sind gerade noch in dieser Vorbereitungszeit. Ich glaube, das ist innerhalb dieser 2 Wochen gewesen, wo sie dann irgendwie warten, ne? Kann es sein? Du hast gerade so vorhin so schön.
Bisschen früher. Also meine Aufzeichnungen haben am 16. Oktober angefangen. Also ist ein bisschen früher anscheinend gewesen. Aber innerhalb dieser 3 Wochen.
Also sie haben es nicht eilig, ne? Oder es ist jetzt kurz danach, dass das Dracula weg ist und sie hocken da noch irgendwo in London rum. Also sie sind irgendwie morgens alle aufgestanden und haben gefrühstückt. Und es herrschte allgemeine Fröhlichkeit. Also ich lese mal vor. Beginn vom Kapitel. Beginn. Wir standen alle früh auf und ich glaube, der Schlaf hat uns recht wohl getan. Als wir uns zum Frühstück setzten, herrschte mehr allgemeine Fröhlichkeit, als wir gedacht hatten, je wieder empfinden zu können. Und jetzt kommt der wichtige Satz. Es ist merkwürdig, welche Spannkraft in der menschlichen Natur wohnt. Lass irgendeine störende Einwirkung, ganz gleich welche, auf irgendeine Weise, sogar durch den Tod, aufhören. Sofort federn wir wieder zu den Grundprinzipien der Hoffnungen und der Freude zurück. Also im Grunde ist die Gruppe in sich so gefestigt, ja, dass sie diese ganzen Sachen, die sie jetzt bis jetzt erlebt haben, also Lucy hat Mina verloren, Jonathan war völlig überrannt von Dracula in seinem Schloss, hat den da wiedergefunden und so weiter, Van Helsing, diese ganzen Kram, den wir bis dahin erlebt haben, ja, das ist ja im Grunde weg von dem christlichen Glaubenswelt, die man so hat und weg von der Wissenschaft, also im Grunde, also das ist ja wie bei Lovecraft, so der Blick hinter den Vorhang der Realität, den haben sie ja irgendwie geblickt. All das ist gekommen und trotzdem ist die Gruppe in sich so stark, ja, so resilient, dass sie noch jetzt sagen können, okay, der ist jetzt weg, wir haben einen Plan, wir wissen ungefähr, wie es weitergeht, deswegen können wir jetzt hier schön beisammen sitzen und trotzdem frühstücken. Ja, und das fand ich so erstaunlich, dass da... Wir wissen noch nicht, was passiert, aber dass die im Grunde, wäre das Buch jetzt vorbei, würden die alle unbeschadet aus der Nummer rauskommen. Keiner hat da irgendwelche großen seelischen wie körperlichen Narben irgendwie hinterlassen. Und das fand ich ganz interessant. Das ist, hat so für mich so verdeutlicht, wie stark die Gruppe in sich ist. Ja, die verlässt sich aufeinander. So, da gibt es die Leute, die Ansagen machen, Leute, die es umsetzen, jeder hat so seine Aufgabe und es funktioniert. Die hat sich gefunden, ja, und das finde ich irgendwie cool.
Ja, sie haben sich gefestigt, auch über die gemeinsamen Erlebnisse wahrscheinlich dann im Großen und Ganzen. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, ne? Und haben natürlich dieses gemeinsame Ziel, Mina zu befreien aus dem Einfluss Draculas, damit sich das nicht wiederholt, was mit Lucy passiert ist. Da haben wir natürlich auch so ein bisschen das Motiv von Arthur, weil der wahrscheinlich dann zu einem gewissen Grad empathisch ist und das nachfühlen kann, was Jonathan gerade fühlt, ne, so ein bisschen und diese, das antizipiert, dass das Gleiche auch passieren könnte mit Mina. Und gleichzeitig sind sie ja so kurz davor, die ganze Geschichte auch abzuschließen. Es ist ja gefühlt auch eben nicht mehr so der weite Weg. Sie sind ja, sie sagen das ja dann am 5. Oktober, wie du schon gesagt hast, ja noch in der Gewissheit, das Schiff wird in Varna ankommen und dann ist der Typ dran. Und dann kann der gar nichts machen, weil das kommt dann tagsüber an, Er hat seine Fähigkeiten nicht. Wir machen den Sarg auf, Pflock rein, Kopf ab und die Sache ist erledigt.
Fahren wir mit der nächsten Fähre wieder heim.
dann haben wir eine lange Fahrt, vor uns, genau. Richtig, eine lange Fahrt. Und schürt hier, glaube ich, auch so ein bisschen die Euphorie, ne? Also dieses typisch menschliche Gefühl, schwere Aufgaben vor sich zu haben, diese zu meistern oder kurz davor zu sein, zu sein, sie zu meistern, den Horizont quasi schon zu sehen oder das Licht am Ende des Tunnels. Und das motiviert dann natürlich noch mal ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall. Ja, und man hat immer einen Plan. Ja. Und im Grunde gibt es ja keine Gruppendynamik. So. Ja. Es gibt ja keine Querschießer, dass der Quincy Morris ständig, was weiß ich, mürrisch ist und sagt, nee, das mache ich nicht. Oder Arthur sagt, er möchte jetzt gerne, was weiß ich, er möchte in einem feineren Bett schlafen. Oder weißt du, was ich meine?
Ja.
Die ziehen einfach alle zu 100% am selben Strang.
Weißt du, woran mich das erinnert? Jetzt kommt ein kleiner persönlicher Schwank, sag ich mal. Du bist ja auch Musiker und ich habe ja auch mal Technik in der Band gemacht. Mhm. Ne? Und wir hatten da auch immer unsere eigene Technik und mussten diese ganzen schweren Boxen immer zum Auftritt schleppen und so, mussten das ganze Zeug aufbauen, dann noch mit Lichtanlage, 1000 Sachen und so. Ne? Du hast den ganzen Tag zu tun gehabt im Prinzip und dann hast du das ganze Zeug zu irgendeinem kleinen Dorf, zu irgendeiner Kirmes gefahren und so weiter, hast alles aufgebaut, hattest kurz davor schon so eine kleine Erleichterung, alles steht, alles funktioniert, dann ist jetzt der große Auftritt sozusagen, den erledigst du und dann, wenn das durch ist, weißt du, okay, du musst den ganzen Kram noch abbauen, du hast noch so viel zu tun, aber der schwere Teil ist gefühlt so ein bisschen erledigt und alle sind so, wir sind so über den Berg, so gefühlt, ne? Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich ja auch gerade habe, während du das so vorgelesen hast.
Ah ja, so, ne? Ja genau, weil beim Aufbauen weißt du ja immer noch nicht, ob hinten keine Ahnung, ist ein Kabel gebrochen,
ja, genau.
Geht das Licht nicht, hat das zur Folge, dass ein anderes Licht wieder nicht funktioniert. Ja, es kann irgendwas, beim Abbauen ist es egal, was funktioniert oder nicht.
Ja, genau, wir haben jetzt diesen letzten schweren Akt noch, aber wir wissen, eigentlich kann nicht mehr so wahnsinnig viel schief gehen. Der Auftritt ist erstmal durch, so, ne, also die Pflicht ist getan und das Gefühl hat man auch bei denen so ein bisschen, die ganzen Pläne sind schon im Kopf, das Schiff kommt an, alles geht gut, so ein bisschen, denken sie zumindest.
Denken
ne?
sie, ja.
Und es kann eigentlich nichts mehr schief gehen, Klopf auf Holz. Und genau, dann macht man das bisschen Arbeit hat noch und dann ist der Tag auch.
Aber Gott sei Dank ist es anders vorbei. Gekommen, sonst wäre es ja viel zu einfach.
Richtig, genau, da haben wir zum Glück noch ein bisschen was vor uns.
Gut, und das lesen wir das nächste Mal.
Richtig. Kapitel 26 und 27, logischerweise die letzten beiden Kapitel, Seiten 445 bis Ende. Die letzte habe ich mir jetzt nicht
aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es einen Epilog noch gibt oder irgend sowas, so nachgereichtes von irgendwas.
Ich habe ein bisschen reingeschaut. Es gibt einen Anhang, wo noch so ein bisschen, wo auf jeden Fall die Biografie von Bram Stoker drinsteht.
Ja.
Also da hätte man es in der Vorbereitung für die erste Folge ein bisschen mal sparen können, hätte man das gewusst auf jeden Fall.
Ich habe die extra ausgelassen, weil da drin auch die Handlung von Dracula erzählt wird.
Ach so, alles klar. Mhm. Ja. Und dann gibt es auf jeden Fall noch so ein paar, ich glaube, es gibt noch so einen kleinen so eine historische Kontextualisierung des Buches und so. Müssen wir da mal gucken. Ich habe jetzt natürlich da noch nicht reingelesen dann entsprechend, ne? So.
Ja. Gut. Na dann war es das für heute und vielen Dank fürs Zuhören und dann hört ihr uns für die letzte Folge Dracula und das ist gleichzeitig Nachwort Folge 40, Leute.
Ist das so, ja?
Ja,
es ist so. Ja, tatsächlich. Ich war am Anfang schon, als du gesagt hast, wir sehen uns oder hören uns heute zu Folge 39 und dachte, was, wir haben 39 Folgen zu Dracula gemacht, bis ich dann, ach, du meinst insgesamt,
Dieses Buch kommt noch, dass wir 39 Folgen mit einem Buch beschäftigen.
Ja. Ach, das ist ja ein schöner Zufall, dass wir hier Folge 40, ein kleines Jubiläum mit dem Abschluss von Dracula feiern, das ist ja schön. Ist
gut, ne?
Ja.
Gut. Sehr gut. Dann, Lukas, vielen Dank.
Danke auch, Olli.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis später.
Bis später, ciao.